ARD.
Natürlich hat man mal einen schlechten Tag. Und dann gibt es so Rituale, dann kommt eine Garderoberin und sagt ohne Worte, gibt Mama so einen Lolli in die Hand und meint, es wird gleich wieder besser. Und dann sage ich, ich weiß. Und so, weißt du so.
Und manchmal sagt dir der Toningenieur,
unser Tonmeister.
Tonmeister? Ja. Das geht jetzt aber nicht mehr so.
Das geht so nicht mehr, ja. Also wenn wir schnell drehen und viel drehen, dann habe ich auch viele Sätze und viele Worte. Und dann ist am Ende des Tages manchmal so, dass die Labialbewegung natürlich schon etwas schwierig ist. Dann nuschle ich manchmal so ein bisschen.
Unterwegs in Bayern. Die blaue Couch on Tour. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Spannende Menschen, gute Gespräche, live und mit Publikum. Hier ist Thorsten Otto.
Dankeschön. Danke. Herzlich willkommen hier in Nürnberg zur blauen Couch on Tour. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist ein wirklich ganz besonderer Abend. Zum einen, weil ihr könnt sehen, unsere neue blaue Couch, wie sie hier steht, das ist eine Premiere. Vielen herzlichen Dank an das Team von Konrad Steininger aus Dingolfing. Der hat die blaue Couch extra für uns gefertigt, ein Einzelstück. Gibt es kein zweites Mal. Bin sehr gespannt, wie wir da drauf sitzen werden. Vielen herzlichen Dank, Herr Steininger. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt mehrere Gründe, warum das heute ein wirklich besonderer Abend für mich ist. Der zweite ist, der eine oder die andere wird es vielleicht schon vernommen haben, ich feiere und ich begehe heute einen runden Geburtstag. Also ich habe da tatsächlich ein bisschen mit gehadert. 60, ist ja nur eine Zahl, sagt jeder. Aber es ist schon eine komische Zahl. Ne? Egal. Ich stehe hier, die Vitalwerte sind gut. Der Herr Doktor hat sie gerade geprüft. Jetzt begrüßt bitte mit mir den Mann, dem nicht nur die Frauen vertrauen. Und wir kennen ihn alle als den Bergdoktor. Knapp 6 Millionen Zuschauer in der Mediathek, auch knapp 2 Millionen Abrufe. Er ist definitiv einer der größten Fernsehstars, die wir haben hier in diesem Land. Und er ist vor allem ein wahnsinnig netter Mensch. Er ist ein sehr intelligenter Mensch und er ist einer der tollsten Entertainer, die ich kenne. Er hat verborgene Talente, die er uns vielleicht heute Abend hier auch noch ein bisschen zeigen wird. Ich bitte euch jetzt mit einem Wahnsinnsapplaus Hans Siegel zu begrüßen. Hier ist er!
Guten Abend.
Hans Siegel.
Dankeschön. Sitz.
Oh, nimm Platz.
Ja, servus. Abend. Mein Lieber, bevor wir jetzt in die Medias Res kommen, du hast es ja selber angesprochen, dass ja heute ein besonderer Tag ist. Und ich möchte dir ganz offiziell zu diesem Tag gratulieren, mein Lieber. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vor 10 Jahren haben wir den 50. zusammen gefeiert. Mir ist es, als ob es gestern war. Und umso schöner ist, dass wir heute den 60. mit dir beginnen. Mhm. Und ich,
ja, du siehst, ich
habe schon gemerkt.
Ich bin ein wenig in Agonie.
Ja, weil ich weiß. Ich sage mal so, mit 60 rächt sich's, mit 70 gibt sich's. Weißt du, du musst so sehen. Also du kannst jetzt wieder positiv sein. Und deswegen dachte ich, wenn wir anfangen, es muss ja auch gesungen werden für dich. Und deswegen sage ich gleich mal, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Thorsten, Happy Birthday to you.
Dankeschön.
So viel Zeit muss sein.
Ja, ihr lacht. Ich habe hier ein wunderbares Geburtstagsgeschenk von dir schon bekommen. Darf ich das vorlesen?
Wenn du möchtest, ja.
Happy Birthday steht da. Das ist echt so eine Arztschrift, das ist Wahnsinn. Und drunter steht Gutschein, Ausrufezeichen, ein Sprung aus den Wolken am wilden Kaiser.
Ja.
So, dann habe ich mich in meiner Naivität erstmal gefragt, was kann das wohl sein?
Ja, du hast dich erstmal gefreut.
Ja, natürlich, erstmal habe ich mich riesig gefreut, weil ich ja nicht wusste, was es ist. Und dann hast du mir erklärt, was es ist.
Ja, weil ja im Alter war man ein bisschen begriffsstutzig. Dann hat sie gedacht, Sprung aus den Wolken, was soll das denn? Dann habe ich gesagt, wir werden im Laufe dieses Jahres, wo du dann Zeit hast, wirst du mich besuchen, wir werden den Thorsten besuchen. Und dann werden wir uns nach St. Johann begeben. Und da ist ein kleiner Flugplatz. Und da gibt es den Freddy, der hat ein kleines Unternehmen, der macht Tandemsprünge. Und da werden wir uns dann in schicke schwarze Overalls schmeißen. Und
es gibt, eng.
Wenn du möchtest, ja.
Latex.
Auch das ist möglich, wenn du das möchtest. Fliegst ein bisschen schneller dann, das geht auch gut. Und dann werden wir einen Fallschirmsprung machen. Wahlweise aus einer Cessna oder aus einem Hubschrauber.
Das wir liegt zwei zusammen.
Ich springe mit dir, ich lasse dich nicht alleine. Also du hast,
kannst du springen?
Ich habe einen Tandemmaster bei mir und du kriegst dann deinen eigenen.
Achso, jeder hat einen.
Du hast, genau. Ja, ja.
Und jetzt nochmal, also wahlweise Hubschrauber oder genau. Cessna?
Ja, genau. Sagt man Cessna oder Cessna?
Egal, Cessna, Cessna.
Na, wir in Österreich sagen immer Cessna, wir haben so wie Pavlovic und Liefchen. Ja.
So, Cessna. So, was ist jetzt so der Unterschied? Also Hubschrauber ist wackeliger,
oder? Nein, der Hubschrauber, wenn du mit der Cessna fliegst, dann startest du in St. Johann und fliegst in einer kleinen, im kleinen schönen Rundflug vorne entlang des Bergmassivs, dem Wilden Kaiser nach oben, auf ungefähr 1750 Meter.
Bitte was?
Über die schöne Bergdoktorlandschaft, ich sag's dir. Da kannst du links und rechts ein bisschen rauschen, dann winkt er so ein bisschen mit den Flügeln. Dann siehst du die Praxis und dann, wenn wir ein bisschen weiter fliegen, wirst du den Gruberhof noch sehen zum letzten Mal. Und dann... Und dann drehen wir um und dann fliegen wir hinterm Wilden Kaiser zurück wieder Richtung St. Johann und dann werden wir die Flughöhe von 3500 Meter erreichen.
Da sitzt du drin. Da angeschnallt oder? Also,
Nee, du sitzt ja auf ihm drauf quasi. Der Tandemmaster ist ja hinter dir. Und dann sitzt du ihm so drauf.
So.
Und da hält dich so. Und dann fliegst du dann rauf und dann über den Wilden Kaiser und dann über St. Johann macht er dann so. Fump. Und dann geht hier die Tür auf und dann drehen wir dich so raus. Dann siehst du unten eine kleine Treppe.
Und dann macht er sich los und ich springe,
oder? Nee, der bleibt dran, dann stellst du den Fuß da raus. Und dann nimmt er dich und dann springt er mit dir raus. Und dann machst du einen Salto, siehst hinten noch das Flugzeug.
Ich mache einen Salto?
Du machst einen Salto raus. Und dann siehst du oben noch das Flugzeug wegfliegen und dann fliegst du, dann machst du den Sprung. Und das ist wie
aber auf wieso einem macht man das?
Also weil das wirst du dann sehen. Weil rein medizinisch gesehen wird so dermaßen viel Adrenalin und Dopamin ausgeschüttet, dass du die nächsten zwei Wochen dermaßen glücklich sein wirst. Du wirst nur noch lachen.
Versprichst du mir das?
Ja,
das
verspreche ich dir.
Versprichst du mir, dass ich es überleben werde?
Ja. Das ist das eine. Oder wir steigen in einen Hubschrauber und der fliegt, hovert sich dann auf 3500 Meter rauf und steht dann oben. Und dann kannst du dann aussteigen und auf den Kufen stehen. Er steht hinter dir. Und dann stehst du da oben und kannst ein bisschen gucken. Rechts ist der Wilde Kaiser. Sonnenuntergang wird sein. Wir nehmen einen Sundowner. Geht die Sonne unter und wir sagen, na Thorsten, wie schaut's aus? Dann sagst du, ah, es ist so schön hier. Lass uns springen und dann fällst du da in die Stille hinein.
Und ich mache das, weil ich finde es ja immer geil, sowas zu machen. Face your fears, wie man auf Neudeutsch sagt.
Ja.
Stelle dich deinen Ängsten, ich habe echt Höhenangst.
Ja, du fliegst ungefähr mit 200 Stundenkilometern ungefähr 30 Sekunden.
Fühlt sich das auch an wie 200 Stundenkilometer?
Also so? Nee, überhaupt nicht. Fühlt sich überhaupt nicht an wie Fallen, sondern es ist ein Schweben. Und irgendwann zieht er den Ding und macht einen kleinen Ruck und dann ist der Schirm auf und dann fliegst du in Ruhe darunter. Aber da bist du schon in einer anderen Welt. Also mental.
Nicht bewusstlos oder so?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Aber kann es passieren, dass man da bewusstlos wird?
Nein. Also er schaut dich an und überprüft das und er spricht ja auch mit dir und du wirst dann...
Er spricht mit dir.
Und das ist einer, der hat natürlich der hat das schon tausende Male gemacht.
Ja, schon klar.
Und der wird dich dann... Und der strahlt sehr viel Ruhe aus.
Wer von euch, von Ihnen hat das schon mal gemacht?
Na schau,
sitzen
alle noch da.
Und ihr habt es überlebt, offensichtlich.
Ja.
Lass uns doch lieber zu dir kommen, zu deinen Ängsten, zu deinen Leidenschaften. Du warst gerade auf dem Kanaren, bist jetzt dann bald wieder am Drehen. Das ist jetzt die 17. Staffel.
Ja.
17 Jahre gibst du den Dr. Martin Gruber.
Ja, ja.
Hast du nach all den Jahren irgendwann mal den Moment gehabt, in dem du dir selber gedacht hast, ich könnte mich jetzt selber verarzten? Kannst du dich zum Beispiel, könntest du dich selber nähen?
Ja.
Kannst du sowas?
Ja, glaube ich, könnte ich. Ich bin da sehr pragmatisch, was das angeht. In meiner Fantasie ist es so, wenn ich mir eine größere Schürfwunde zuziehen würde, würde ich mich natürlich selber nähen.
So Rambo-mäßig?
Ja, genau. Und dann, ja klar. Ja, das ist man sich schuldig. Das, weißt du, andere Schauspieler sagen, ich mache mal einen Stunt selber. Das ist völlig langweilig, ich nehme mich selber. Damit punktest du, das ist Abenteuer. Stunt selber machen, mit Motorrad irgendwo runterspringen, das macht jeder. Sich selber nähen,
Die Legende ging ja lange über dich, dass du viele Stunts eben selber gemacht hast.
Ja, habe ich.
Du warst ja mal Sportler.
Ja.
Du warst Handballer, sehr begabter Handballer.
Ja, dann aber auch Volleyballer.
Merkst du, das ist ja der Hintergrund meiner Frage auch schon, ich meine, du bist ja noch weit entfernt von 60, aber merkst du auch schon,
geht so,
rein körperlich, dass du nicht mehr 29 bist?
Nee.
Die Stunts machst du die noch selbst?
merke ich überhaupt nicht. Ich mache die Serie hat sich ein bisschen verändert. Also wir sind jetzt ja seit, es gab dann relativ schnell danach die Bergretter, die haben dann den Action-Teil gekriegt, die haben ja auch unseren gelben Hubschrauber gekriegt, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal für die Bergretter. Und deswegen sind wir eher zum emotionalen Format geworden. Das heißt, ich habe mehr, also tatsächlich viele schöne Spielszenen, was für einen Schauspieler natürlich viel angenehmer ist als viel Aktionsarbeit.
Es gab in der Staffel jetzt eine Folge, ich glaube, war sogar die erste, da ging es um Nacktschnecken.
Ja, Nacktschnecken, Schneckenzüchter.
Weil die irgendwelche fiesen Krankheiten übertragen können?
Nee, gar nicht, sondern das war der Schneckenzüchter, der dann dieses kleine Mädchen, wer hat es gesehen, hat es jemand gesehen? Na, schau mal. Es war doch eine tolle Folge. Und dieser Schneckenzüchter muss dann ein kleines Mädchen aufnehmen, weil die Mutter in Bedrängnis kommt und die hatte die Krankheit. Und das wurde an einer Schneckenzucht tatsächlich, am Wilden Kaiser gibt es eine Schneckenzucht für Wildschnecken. Das sind die Wilden Kaiserschnecken. In Tirol ist schon ein bisschen schwierig, was? Schnecken. Wie heißt Banane auf Tirolerisch?
Wer weiß es?
Banane. Aber... Und da haben wir die Schneckenzucht genommen und das war sehr schön. Schönes Motiv und eine schöne Geschichte.
Ja, viel Action, stelle ich mir vor. Bestimmt. Ich bereite mich ja vor auf solche Abende und habe in den diversen bunten Blättern dieser Republik gelesen, dass du ja jetzt mit Barbara Schöneberger zusammen bist.
Montag bis Mittwochs.
Okay. Und ab Donnerstag mit Helene Fischer?
Donnerstag mit Francine Jordi, mit der habe ich die Silvestershow moderiert.
Okay.
Dann Samstag und Sonntag. Andrea Kiebel. Und Helene Fischer, die ist noch in der Warteschleife.
Fühlst du dich so ganz tief drin ein bisschen gebauchpinselt, wenn du sowas liest und denkst dir, wow, ich könnte Frauen haben? Oder denkst du dir nur, was für ein Quatsch?
Ja.
Ernsthaft?
Ja, klar. Es ist manchmal unangenehm, weil ich ja seit langer Zeit sehr glücklich verheiratet bin. Und,
Mit einer
fantastischen Frau. Und es ist manchmal einfach, irgendwann ist es halt nicht mehr witzig. Es war am Anfang mal witzig, dann kommt man drauf und dann hat man dieses System, wo diesen Yellow Press-Geschichten auch durchschaut. Die machen dann wahnsinns Geld mit diesem Müll, da kostet das Heft halt 69 Cent. Und die machen dann Millionen und ich weiß nicht so, auf dem Rücken der Menschen, die man halt aus dem Fernsehen kennt. Und irgendwann ist es halt dann nicht mehr zum Lachen und dann liest man es auch nicht mehr und dann ist es auch langweilig.
Aber
und
kannst du dich überhaupt in irgendeiner Weise wehren dagegen? Eine Klage anstrengen bringt doch alles
nichts. Es bringt nichts, weil sie meistens mit einem Fragezeichen titeln. Mhm. Was ist denn da wieder los? Wie sieht er sie jetzt wieder an? Weißt du, und solange das so formuliert ist, ist es einfach absurd. Und dann treffe ich die Barbara, und wir moderieren ja auch eine Musiksendung in Österreich und zusammen und dann lachen wir darüber. Und dann wurde mal erfunden, dass wir lauschige Stunden in Wien hatten. Also es wurde dann richtig erfunden, dass wir romantische Stunden in Wien hatten und so. Und dann wird es dann so ein bisschen doof. Und dann lacht man nochmal drüber und dann vergisst man es aber auch.
Wie geht ihr jetzt wirklich als Paar damit um?
Ja, wir lachen. Du kannst das irgendwie nur ignorieren irgendwann. Was ich aber zu dem Thema noch sagen möchte, ist, ich verstehe zum Beispiel bei den Bergdoktor-Leuten nicht, also die Zuschauer, dass sie jetzt immer wieder schreiben, dass der Gruber dauernd eine andere hat. Und das stimmt nicht. Und das ist ein Fake News, gegen den ich ja zum Beispiel, also das ärgert mich richtig. Da schreiben sie jetzt, war eine tolle Folge, aber Dauern hat eine neue. Der hat nie eine neue, der war 9 Jahre mit dieser Anne zusammen und fertig. Und die Leute schreiben, der hat immer eine neue. Da werde ich für meinen Martin Gruber kämpfe ich dann.
Ihr habt ja an der Praxis in Elmau einen Briefkasten hängen, in den die Menschen Briefe schmeißen. Also die Fans, eure Fans schmeißen Briefe rein.
Ja.
Ich habe mir gedacht, das ist ja total rührend. Das ist ja wirklich bisschen wie beim Christkind, beim Weihnachtsmann.
Ja.
So. Liest du diese Briefe und was schreiben dir die Menschen?
Es sind eigentlich Kinder und Jugendliche. Und immer wenn wir drehen, gehe ich hin und dann greife ich rein und dann sind da ein paar Briefe mit schönen Zeichnungen und lieben Grüßen und dann kriegen die eine Autogrammkarte geschickt und die sind alle, bewahre ich alle auf in der Praxis und sehr rührend. Hallo, lieber Bergdoktor, lieber Martin, lieber Hans, wir machen hier Urlaub und dann zeichnen sie mir die Familie und den Berg. Also hat so ein bisschen was von Christkindlpost.
Mhm. Du hast natürlich dadurch auch durch diese Millionen Fans wirklich eine große Verantwortung und ich kenne dich oder wir kennen uns ja nun schon wirklich relativ lange und ich habe es noch nie erlebt, dass du dir nicht Zeit nimmst für deine Fans und dass du für jeden ein nettes Wort hast. Das kannst du ja nicht faken, das würde dich ja über die Jahre fürchterlich anstrengen. Kannst du uns erklären, was dir das gibt, wenn du auch nur 3 Sätze mit jemand wechselst? Lädt dich das mit Energie auf? Was macht es mit dir?
Ja, das ist ein Austausch. Es ist ein energetischer Austausch. Es ist wie bei dir. Dein Beruf, du machst deinen Beruf, damit du Leute glücklich machst, damit du sie unterhältst. Das mache ich auch als Schauspieler. Und durch diesen Bergdoktor kam im Laufe der Zeit eine Dimension, mit der man am Anfang natürlich überhaupt nie gerechnet hat. Also wir haben uns am Anfang nie gedacht, dass da beim Fantreffen 5000 Leute auf dem Berg uns besuchen und dass die dann da stehen oder dass wir, wenn wir an der Praxis drehen, dass dann in 400er Gruppen da Leute kommen und wieder weggeschickt werden müssen von Security. Das hat die Ausmaße angenommen, wusste am Anfang halt niemand. Meine Haltung ist, wenn es das Publikum nicht gäbe, wäre ich arbeitslos. Und die Zeit und den Energieaufwand, die Leute kaufen sich ein Zugticket oder fahren mit dem Auto dahin, die machen Urlaub, die haben Ausgaben, Zeit und das bringen sie mit aus Liebe zu diesen Filmen, zu dieser Geschichte. Und dann finde ich es einfach ganz selbstverständlich, dass man dann einfach mal Grüß Gott sagt, wobei ich dann sagen muss, also mit dem Handy, gell, Leute, mit dem Handy, das müsst ihr mal in den Griff kriegen. Das mit dem Handy, das sage ich also, hallo, wo kommen Sie her? Foto! Dann sage ich, nein. Erstmal hallo, mein Name, ich heiße Hans, wie heißt du? Und dann wollen sie halt nur noch das Foto haben, früher bei den Autogrammkarten. Aber das mit dem Handy hat schon sehr überhand genommen. Und dann ist es ein Austausch und das finde ich ganz wichtig.
17 Jahre machst du das jetzt.
Ja,
und Wahnsinn. Irgendwann.
Du 35,
ja. Irgendwann wird Schluss sein.
Vermutlich. Außer die KI arbeitet für mich dann.
Machst du dir manchmal schon drüber Gedanken? Oder machst du dir nach jeder Staffel wieder die Gedanken?
Natürlich denkt man immer wieder drüber nach. Und das ging so rasend schnell, weil jede Staffel für sich immer ein Erlebnis ist, eine eigene Welt ist mit diesen Geschichten, mit den Schauspielern, mit den Regisseuren, dass man dann wir drehen jetzt von Mai bis Dezember, haben 3 Wochen Sommerpause im August und dann ist das diese Welt und dann taucht man da ein. Ja, und dann
bist du nicht inzwischen schon länger im Amt als Dr. Brinkmann, war?
Ja, auf alle Fälle. Schwarzwaldklinik gab es gar nicht so lange, glaube ich.
Das Schöne ist ja, dass wer das mal erlebt hat, da bei dem Dreh bei euch da oben, dass das ja tatsächlich ein bisschen rüberkommt wie so eine große Familie. Und du hast mal gesagt, ich bin der Klassensprecher? Was heißt denn das?
Naja, ich bin halt immer dabei und immer vor Ort. Ist halt das irgendwie so halt meine Bude auch, weißt du? Das ist halt, ich bin halt immer da. Und die Kollegen, die halt weniger Drehtage haben, dann muss man sich ein bisschen updaten, was gibt's Neues, was passiert. Bin dann auch näher an den Produzenten dran, an den Autoren dran, weil ich mit denen natürlich auch über viele andere Dinge spreche, als die Kollegen, die medizinisch oder so dann nicht so viel zu tun haben.
Aber du bist deswegen auf die Stimmung zuständig, du guckst, immer, dass es allen gut geht.
Ja. Ja, das gehört dazu, dass da das Team versorgt ist, dass man da gute Laune ist. Ein irrsinniges Privileg, wenn man so eine Rolle spielen darf, ist es ein wahnsinniges Privileg. Das sind 50 Leute am Set, die dafür sorgen, dass man in diesem Moment seine Sätze sagen darf und dass das da hell ist, dass es da scharf ist, dass man da einen Kaffee kriegt, dass man das und so. Das ist ja ein
irrsinniges Geschenk. Was machst du, wenn du mal grantig bist? Also versteckst du es, lässt du es raus? Gibt es auch mal den Hans Siegel, den Dr. Martin Gruber, der alle anscheißt?
Nein.
Nie?
Es gibt einen Hans, der manchmal ungeduldig wird, weil manchmal natürlich technische Abläufe länger brauchen. Und wenn es dann gegen Ende des Jahres wird und die Sonne früh weggeht und wir wenig Zeit haben, wir haben grundsätzlich sehr wenig Zeit, wir drehen einen Film in 16 Tagen. Das gibt andere Formate. Die Regel ist, dass man ungefähr 20 Drehtage hat für einen 90-Minüter. Wir drehen in 16 Tagen, das ist sehr wenig Zeit. Das heißt, wir müssen sehr schnell arbeiten. Und dann werde ich manchmal ungeduldig und würde dann am liebsten 2 Szenen hintereinander drehen und sagen, komm, Kamera raus und los geht's. Und während ich dann sage, dann denke ich mir, ach so, es gibt ja einen Regisseur und einen Kameramann, ich gehe jetzt mal kurz einen Kaffee trinken oder so. Und natürlich gibt es Kollegen am Set, die schon sehr lange dabei sind. Und da muss ich auch manchmal gar nicht viel sagen. Und natürlich hat man mal einen schlechten Tag. Und dann gibt es so Rituale, dann kommt eine Garderoberin und sagt ohne Worte, gibt mir einmal so einen Lolli in die Hand und meint, es wird gleich wieder besser. Und dann sage ich, ich weiß. Und so, weißt du so.
Und manchmal sagt dir der Toningenieur,
unser Tonmeister.
Tonmeister?
Ja.
Das geht jetzt aber nicht mehr so.
Das geht so nicht mehr, ja. Also wenn wir schnell drehen und viel drehen, dann habe ich auch viele Sätze und viele Worte. Und dann ist am Ende des Tages manchmal so, dass die Labialbewegung natürlich schon etwas schwierig ist. Dann nuschle ich manchmal so ein bisschen.
Also speziell gerade bei komplizierten Krankheiten.
Ja, dann gibt es Hepatitis. Der hört mir jetzt auch schon lange Zeit zu, der Mann. Und dann kommt der Mama und dann sagt er, ich weiß zwar nicht genau, was du gesagt hast, aber irgendwie macht es Sinn, das kriegen wir noch, das geht schon noch. Und Mama kommt da dann aber und schüttelt den Kopf und lächelt mich an und sagt, jetzt geht's nicht mehr. das geht jetzt nicht mehr. Und dann sage ich, wieso? Und man versteht es nicht mehr. Und dann sage ich, okay. Und wenn es ganz bitter ist, dann sagt er, jetzt hörst du mal an. Und dann muss ich zu seinem Tonpult und dann gibt er mir einen Kopfhörer. Und dann muss ich mir das auch noch anhören, weißt du? Und dann gab es eine Situation, wir haben im Gruberhof gedreht und damals war die, wer erinnert sich noch an die Franziska? Die hatte eine Mutter, die hieß Hochstädter. Und dann gab es eine dieser Feuerschalen-Momente beim Bergdoktor. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast. Nee. Dann sitzt die Familie, sind immer gerne bei so einer Feuerschale.
Ich weiß.
So. Ja. Und Martin Gruber sollte aus dem Haus rauskommen und sagen, ich habe eben mit der Frau Hochstädter telefoniert. Und es war Nachtdreh und es war schon spät und es war ein langer Tag und irgendwie bin ich raus und komme ums Eck und sage, ich habe mit der Hochstädter telefoniert. Und dann kam der Markus Oehlschläger, einer der besten Tonmeister der Welt, und meint, das geht nicht mehr. Und dann sage ich, wieso? Ich sage, das hörst du jetzt an. Und dann bin ich an und habe ich reingehört, dann höre ich nur, da haben wir eine Hochstädter telefoniert. Und dann sage ich, gut, das geht nicht mehr, das müssen wir jetzt anders machen. Und dann muss man es nochmal machen, weil die Kamera auch noch nachgebessert hat. Und dann dachte ich mir, na, jetzt muss ich aber ich muss mit dem Markus spielen. Nicht, dass er jetzt denkt, ich gehe jetzt raus und sage es für ihn nochmal schön, weißt du? Weil ich gedacht, jetzt komme ich raus und sage, ich habe mit der Frau Hochstädter telefoniert. Dann macht er immer den, jetzt habe ich so, das ist dann seine Geste immer. Und dann dachte ich mir, ich sage es genau gleich. Und habe mir dann ein Glas Wein genommen, ein Glas Rotwein, habe ich mir schnell in der Küche geholt, habe mir den Johannisbeersaft drin und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, ich habe mit Hochstädter telefoniert. Und dann kam er und meinte, na, so geht's auch.
Also muss das dann, ist wirklich so passiert?
Ja, ist so passiert, ja.
Ladies and Gentlemen, ich habe ja...
Pause?
Nee, wir sind noch nicht längst
in der Pause. Ich habe eine Geschichte noch.
Du hast noch eine Geschichte? Ihr habt ja die Zettel auf euren Stühlen gesehen und die Sache ist ja die... Wenn ihr da Fragen draufschreibt an den Hans, meinetwegen auch an mich, dann wird es eine brillante zweite Halbzeit. Das ist oft.
Hast du keine mehr?
Ich habe keine Fragen mehr.
Was natürlich habe ich noch denn? Fragen. Das ist ja wie beim Rewe.
Das ist das Konzept. Man selber,
das ist ja wie beim Rewe. Musst du selber abkassieren.
Wir müssen sparen.
Und du sagst, schreiben Sie mir die Fragen auf.
Ja. Du wirst dich wundern, weil die Fragen, ja. die dann nach der Halbzeit kommen,
die sind toll.
Die Fragen, Sachen, die ich mich niemals.
Ja. Trauen würde.
Zu fragen,
das glaube ich,
nicht. Also schreibt da wirklich alles drauf, was ihr schon immer von Hans wissen wollt.
Ja.
Er wird es tabulos.
Ich werde absolut schonungslos.
Beantwortung schonungslos.
Was und in Nürnberg passiert, bleibt in Nürnberg.
Natürlich.
Kennst du es, wenn die Männer dann im Meer stehen, weißt du? So ab 50, weißt du? So.
Ich kenne das aus dem Italienurlaub.
Ja, so,
mit den Handys in der Hand. Die stehen dann im flachen Wasser.
Du auch?
Na, ja, ich natürlich. Ich assimiliere mich.
Bist du, will ja dazugehören. Bist du so ein Strandlieger?
Nein.
Was bist du für ein Urlaubstyp?
Ich mache nie Urlaub.
Das stimmt gar nicht.
Ich arbeite.
Ja, klar.
Alles im Dienste der guten Sache.
Was bin ich?
Du bist ein Sylt-Liebhaber.
Ich liebe Sylt, ja.
Ich mache Strandspaziergänge und Läufe.
Jogger.
Spazierengeher, Wind um die Nase blasen lassen, pusten lassen.
Muss aufpassen mit dem Laufen, muss aufpassen wegen der Gelenke mit 60.
Du hast wirklich, manchmal hast du echt sowas von so einem, ich will nicht sagen von so einem Oberlehrer, aber so ein bisschen so,
ja, klar.
Kümmere mich, ja, ich sag dir, wo es lang geht,
ja.
Komm, lass uns aus dem Hubschrauber springen.
Ja, meine Maskenbrille sagt immer, er kommt aus Südafrika, sagt, you are a shit stirrer.
A shit stirrer,
ja, immer schön die Finger in die Wunde. Immer, ja, das macht doch Spaß, immer ein bisschen. Aber fühlst du auch so einen Energieverlust?
Nein.
Bei mir hat einer
gesagt, wirklich nicht.
Ja, mir hat einer mal gesagt, der war 60. Also das Schlimmste ist der Energieverlust von 50 bis 60. Und seitdem bin ich weil ich bin ja fast mittendrin. Das Schlimmste für mich war, als ich 50 wurde, ist 2 Tage vor meinem 50. Geburtstag, habe ich den Fernseher eingeschaltet am Nachmittag. Dann höre ich im ORF, Hans Siegel wird 50. Wir zeigen seine schönsten Filme. Ich dachte, ich bin tot. Das ist wie ein Nachruf. Und ich stand vorm Fernseher und dachte, ach du Scheiße, ich bin alt, pass auf. Und dann dachte ich, ich war fassungslos und dachte, das ist vorbei. Und dann kam direkt hinterher, Tobias Moretti wird 60. Und dachte mir, es gibt noch was, weißt du?
Es ist doch, also das ist ja bitte eine Ehre mit dem großen Mimen Tobias Moretti.
Ja, aber so, das hat sowas von Nachruf. Ich habe auch schon mal geträumt, dass die Tagesschau-Sprecherin vorliest, dass ich tot bin.
Echt?
Ja. Die Daubner wahrscheinlich liest das vor. Susanne Daubner liest
aber
das dann.
Wenn man möchte, dass es jemand vorliest, dann Susanne Daubner.
Ja, finde ich auch. So. Der Bergdoktor, Darsteller Hansi. Also furchtbar.
Apropos Nachruf.
Bitte, ja.
Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben für dich.
Ach so.
Das ist ja stets Teil dieser kleinen Show.
Ja,
bevor ihr eure Fragen aufschreibt, möchte ich, dass du das jetzt bitte vorliest.
Oh Mensch.
Einfach nur vorlesen, ja. Nicht kommentieren und danach kannst du gerne es zerreißen, sagen, totaler Schmarrn.
Um Gottes Willen.
Bitte schön.
Ist aber nicht lange.
Nein, es sind 11, 12, 13 Zeilen. Bitte schön.
Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Ich heiße Hans Siegel und bin ein Mann, dem nicht nur die Frauen vertrauen. Das liegt auch daran, dass ich in meiner Rolle als Bergdoktor unzählige Leben gerettet habe. Seit 17 Jahren lassen mich Millionen Menschen in ihre Wohnzimmer und dafür bin ich sehr dankbar.
Kannst du es nicht so wegnuscheln, sondern ein bisschen mit der nötigen...
Ja, kann ich.
Weil sonst geht das nämlich gar nicht.
Ja, aber da steht das schon, das haben wir doch schon.
Jetzt gut. Komm mal weiter.
Ich heiße Hans Siegel. Und bin ein Mann, dem nicht nur die Frauen vertrauen, so? Das liegt auch daran, dass ich in meiner Rolle als Bergdoktor unzählige Leben gerettet habe. Seit 17 Jahren lassen mich Millionen Menschen in ihre Wohnzimmer und dafür bin ich sehr dankbar. Manchmal wünschte ich mir, ich dürfte auch meine anderen Talente noch häufiger präsentieren. Ich träume immer noch von einer richtig guten Late-Night-Show. Aber ich habe gelernt, mich in Geduld zu üben. Ich mag meine Popularität, aber ich bin kein Typ, der zum Abheben neigt. Dafür bin ich viel zu bodenständig aufgewachsen und meine großartige Frau würde das niemals zulassen. Wenn mir der ganze Rummel mal zu viel wird, dann flüchten wir zusammen auf die Kanaren. Ich zähle Sandkörner. Und Susanne fotografiert mich dabei. Ich danke dir.
Sehr gerne.
Ich danke dir.
Du hast es toll.
Danke dir.
Toll vorgetragen.
Ja, danke dir.
Du hättest Schauspieler werden sollen.
Irgendwas in die Richtung, ja.
Mach doch was damit.
Mach doch was, ja. Das Problem ist tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das mit dem Schauspieler-Ding. Das ist ja sehr pragmatisch geworden bei mir, weißt du? Und ich bin manchmal mir nicht sicher, ob ich Schauspieler bin oder einfach nur hauptberuflich lustig. Und mich hat so ein bisschen in diese Ecke da reingetrieben. Weil ich vorher wollte ich ja Pharmavertreter werden, weil ich dachte, ich muss irgendwie, was gibt's da zu lachen? Weil ich musste damals in einem Studium irgendwie gucken, dass ich Kohle verdiene. Und dann habe ich in der Tiroler Tageszeitung, habe ich gesehen, haben sie junge Pharmareferenten gesucht. Und dann dachte ich mir, da ist Kohle, da spielt die Musik, das kriegt man irgendwie hin. Und dann bin ich zu diesem Seminar gegangen in das Kongresszentrum Tirol und hatte da meine Schlaghose, meine kaputten Schuhe, die langen Haare und meinen Ohrring mit einem Feder drin.
Und du warst ein kleiner Revoluzzer damals, ne?
Nee, ich war ein Hippie. So, ja, also, sag mal, keine Ahnung. Aber dann habe ich gesagt, ja, grüß Gott, ich hätte gern. Und dann war die erste, die gesagt, das wird mit Ihnen nichts. Dann sage ich, wieso nicht, schauen Sie sich an, dann sagen Sie, wo es ist. Dann bin ich rausgegangen und bin da am Theater vorbeimarschiert. Also es kam mir über so Umweg insofern. Aber
du hast gestutzt bei diesem einen Satz, deine anderen Talente. Und die hast du ja, der Mann kann singen.
Ach, ich spreche auf Töne.
Du könntest jederzeit sofort ein Stand-Up-Programm machen.
Ich könnte Stand-Up machen, ich kann 2 Stunden labern und ohne Punkt und Komma.
Du moderierst besser als die allermeisten, die da im Fernsehen rumspringen?
Das weiß ich nicht.
Finde ich schon.
Ja gut, ich kann Ramon Roselli ansagen, dass er letztes Jahr einen tollen Hit hatte, das glaubt man mir.
Mehr machen die ja auch sowieso nicht da.
Wer?
Nein, egal.
Wer macht das?
Im Fernsehen.
Was magst du nicht die Leute?
Nein, doch.
Magst du keine Fernsehleute?
Ich mag die Fernsehleute schon sehr.
Hat das was mit...
Solange sie, und das ist die Erfahrung, die ich über viele Jahre gemacht habe, sich oft... für wichtiger, für bedeutender, für großartig erhalten. Und ich finde, wenn du so einen Beruf machen darfst, wie wir ihn ausüben, musst du dankbar sein, ab und zu ein bisschen demütig, aber nicht so tun, als würdest du am offenen Herzen operieren.
Ja, also, ja das ist richtig.
Und das ist das Einzige, was mich da manchmal stört. Und das ist beim Radio einfach wesentlich entspannter. Da wirst du selten jemanden treffen, der davon überzeugt ist, er ist der Nabel der Welt.
Hat sich denn die Radiokultur für dich, seit es diese Podcasts gibt, diese Schwämme, also das muss man ja sagen, es hat jeder seinen eigenen Podcast, hat sich da viel für dich verändert in der Radiogeschichte, in dem Bezug zu den Hörern?
Nee. Überhaupt nicht.
Weil dein Format wird immer noch erfolgreich gehört.
Nenn es Radiosendung, nenn es Podcast, es ist ein Audioformat, das einfach wahnsinnig gut funktioniert, weil viele Menschen offenbar der Meinung sind, dass sie es gerne hören. Ob sie das jetzt als Podcast hören, als blaue Couch auf Bayern 1, Montag bis Donnerstag immer 19 Uhr oder wo auch immer, ist mir Jacke wie Hose, solange sie danach sagen, das hat mich unterhalten, da habe ich mir die ein oder andere Idee rausgezogen. Wahnsinn, was der oder die durchlitten hat und trotzdem so positiv ist. Das ist das, was ich ja seit vielen Jahren sage. Und meine Frau betont es ständig, das erspart mir jede Therapie, diese Gespräche, die ich führen darf mit allen möglichen Leuten, in alle möglichen Leben reinzugucken, ist ein großes Glück.
Ja. Aber ich muss sagen, ich höre deine Sendung so gern, weil du das Wetter so schön ansagst und der Verkehr.
Ja, ja.
Weißt du? Ich mag das so gern. Wenn du den Verkehr ansagst, dann fühle ich mich
schon
sicher.
Gell?
Es ist so, wenn zu mir Leute sagen, ich gucke so gern der Bergtag, dann wegen der Landschaft. Also ich. Schon auch wegen Ihnen, aber wegen der Landschaft.
Ist doch mit allem so. Du musst was nur lange genug machen und nicht der Vollidiot sein.
Ja.
Und dann werden viele Leute sagen, es ist schon okay, was du da tust.
Ist es schon okay.
Möchtest du zu dem Lebenslauf noch was sagen, Hans?
Nein, das hast du gut zusammengefasst.
So eine richtig gute Late-Night-Show.
Ja, das hätte
ich. Woran scheitert es? Du bist doch beim ZDF, wenn du da hingehst und sagst, wer ist gerade Intendant?
Der Herr Himmler. Norbert Himmler.
Wenn du den Norbert Himmler ansprichst und sagst, lieber Norbert, du duzt ihn sicherlich, oder?
Ja, selbstverständlich.
Lieber Norbert, ich hätte jetzt gerne aber mal wirklich zack, zack, eine richtig gute Late-Night-Show. Dann sagt der Norbert, klar, Hans.
Sagt der Norbert, sagt dann, na, das funktioniert nicht, weil alle Fernsehmacher in Deutschland sagen, dass eine Late-Night-Show in Deutschland nicht funktioniert. Und alle sagen, ist egal, ob du mit dem privaten ProSieben, Sat1 oder wem auch sprichst, sonst wird's ja gemacht werden.
Was ist denn das für ein Argument?
Ja, das ist so. In der heutigen Fernsehwelt, in der Branche ist es so, dass die, ich sage jetzt mal, aufgrund der immer drastischer werdenden finanziellen Situationen, weil die Werbekunden wegbrechen, weil wir eine Gesamtwirtschaftssituation haben, die sich dann ausbreitet und so weiter, ist es einfach so, dass die Programmmacher keinen Mut mehr haben, Formate auszuprobieren.
Das glaube ich nicht.
Doch,
immer noch die Programmmacher, die Mut haben, gibt es immer noch.
Dann,
sonst gäbe es das hier zum Beispiel alles nicht. Also man kann an der Stelle ja wirklich auch mal Danke sagen. Ist das nicht großartig mit dieser Couch, mit wie das hier alles ausgeleuchtet ist? Es ist ja fast wie Fernsehen. So, würdet ihr den Hans gerne sehen in der Late-Night-Show? So Letterman-mäßig oder Jimmy Kimmel?
Nein, mir wird es darum gehen, Leute auch wieder, mit Leuten mit Empathie zu begegnen und im Prinzip die Idee von Schmidt aber positiv empathischer zu machen. Aber offensichtlich ist noch nicht Zeit so und vielleicht kommt sie noch. Ich habe Geduld.
Du bist ja auch noch nicht 60.
Richtig, aber bald. Ja, aber du, ganz ehrlich, Vorsorgeuntersuchung, das ist ein Thema, weißt du? Du könntest ja auch mal so eine Kampagne machen. Männer geht zur Vorsorge.
Erzähl ruhig weiter. Erzähl
Machst du das nicht? Das ist ganz wichtig,
doch,
Männer.
Pass auf. Passend dazu die Frage.
Spiel das nicht so runter.
Wie ist das, wenn der Bergdoktor, wenn Hans Siegel zum Arzt geht?
Ja, fragt wer.
Gibt er da schon mal selbst die Diagnose?
Ja, eigentlich schon. Ich gehe eigentlich mit dem fertigen Rezeptblock schon hin. Der muss nur unterschreiben und dann weiß ich schon. Also ich muss zum Glück nie zum Arzt, das ist das Tolle.
Wie, du musst nie zum Arzt?
Ja, ich mache halt meine Vorsorgeuntersuchungen, aber ansonsten bin ich kerngesund, wie man sagt. Und ich gehe nicht
zum... Eine Erkältung oder mal eine Grippe oder sowas?
Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich war einmal in Bremen, war ich bei so einem Bioresonanzler, weil ich einen leichten Schwindel einmal gehabt. Aber der kam deswegen, weil ich habe mir in den Schuh für die Proben Metall reingebaut, damit ich einen komischen Gang habe. Theaterproben und so. Und dann hat das ein bisschen über die HWS, dann LWS und irgendwas, ein bisschen Schwindel gekriegt. Dann haben wir jetzt mal zum Arzt gehen. Und der Reguläre hat nicht gefunden, war beim Bioresonanz, habe ich die zwei Dinge in der Hand gehabt. Und der hat da probiert, irgendwas ausleiten oder so. Und er sagt, wo kommen Sie denn her? Wo kommen Sie denn her? Wo kommen Sie denn weg? Und er sagt, aus der Steiermark. Sagt, gratuliere. Dann sage ich, wieso gratuliere? Sie haben nichts. Sie haben nichts. Ich kann nichts ausleiten bei Ihnen. Und ich bin einfach...
Was wollte der denn ausleiten?
Ja, mein Quecksilber, Amalgam, was der was halt Handleiter, wir haben sie irgendwas. Und dann muss man es ausleiten, ich weiß nicht, wie das geht, mit dem Bioresonanz. Und dann hat so was von Frankenstein. Und so, und dann habe ich es erlassen und dann habe ich aber nichts. Ich bin eigentlich immer sehr gesund, ich friere nicht. Ich stehe auch bei den Winterdrehs ohne lange Unterhosen draußen und deswegen ein kerniger Naturbursche, wie
du
man sagt.
Du sprichst ja auch aus Helikoptern ohne irgendwelche Fallschirme oder so.
So, ja, absolut.
Das sind eure Fragen. Ja. Ich lese nur vor. Ich erfinde nichts. Ich füge nichts hinzu.
Sagt er. Im Radio lügt sich's leichter.
Achso, das wollte ich noch wissen. Hast du überhaupt nichts Hypochondrisches? Dadurch, dass du so viel weißt über Krankheiten in der Theorie, denkst du dir nicht, wenn es irgendwo zwickt oder einen komischen Punkt entdeckst, jetzt...
Nee.
Nie?
Nee. Es zwickt auch nicht.
So, jetzt legen wir los. Mit ihren Fragen. Ist die Couch von meinem Papi bequem? Oh. Andreas, wo ist der Andreas? Oh, du bist ja schon groß.
Ich bin der Papa.
Du bist der Papa?
Ich bin der Polsterer. Genau.
Und der Papa ist der Schreiner.
Und der Schreiner hat die Couch gemacht und ich habe es gepolstert.
Hans, ist die Couch von...
Ist sehr bequem.
Und sie sieht gut aus.
Das ist toll, man sitzt aufrecht. Und Das ist oft so, in diesen, wenn man so in Talkshows sitzt, diese Dinge, dann liegt man immer so, drinnen, das ist furchtbar. Das macht dann gleich mal 5 Jahre mehr, weißt du, das musst du echt aufpassen. Ja.
Was war dein peinlichstes Dating-Erlebnis?
Ja, da war ich 16, war ein ambitionierter Vespa-Fahrer und habe mir damals meine Vespa 50 ich ein bisschen frisiert gehabt, also nicht selber, aber das habe ich einem mit meinem Cousin dann zusammengebracht. Und dann war so im Jugendtreff war eine Party und dann gab es ein adrettes Mädchen, das stand da und dann habe ich da ein bisschen hingedanced und so und habe gesagt, da drüben steht mein Websen und so, das schaut super und so. Und dann sagt man, hast du ein bisschen aufgebaut? Und ich sag, ja, und hab ihr was erzählt von Vorgelege und hab keine Ahnung gehabt. Da hab ich das Getriebe und irgendwas. Und hab einen Scheiß daher geredet und dann hat sie gesagt, du bist ein Vollidiot. Und dann sage ich, ja, warum? Und sagt sie, weil du einen Scheiß redest. Weil sie war nämlich Lehrling und hat Mechanikerlehre gemacht. und hab mir dann ausgelacht. Aber es hat in dem Abend keinen Abbruch getan. Aber das war ziemlich peinlich.
Schöne Bitte. Geschichte.
Schöne Geschichte, du wolltest sie haben.
Gerade eben erfunden.
Nein,
jetzt ist schon. Denkst du dir manchmal so Geschichten aus, da sind ja die amerikanischen Schauspieler groß darin,
ja,
sich irgendwelche 3 Anekdoten für so eine Talkshow auszudenken, die dann super ankommen beim Publikum, die aber nie passiert sind?
Ja.
Tom Hanks habe ich mal erlebt bei David Letterman.
Ja.
Der hat erzählt, wie er mit einem alten Bus durch Europa, durch Frankreich gefahren wäre. Und dann saß neben mir einer und sagt, He never did this.
Okay.
Er hatte immer einen Fahrer dabei. Du fährst natürlich nicht mit einem alten Bus durch Frankreich.
Ich habe heute schon 3 erzählt, ja.
Welche?
Nein, Scherz. Nein, ich finde, das macht man nicht.
Ab welchem Alter, ich lese ja nur vor, ab welchem Alter beginnst du mit Bauch, Beine, Po?
Das beginnt nicht. Ich habe begonnen, glaube ich, schon relativ früh. Also ich war eigentlich immer schon durch die sportlichen Aktivitäten, war ich damals in den 80er schon in den Anfängen der Fitnesscenter.
Jane Fonda.
Weißt du, Jane Fonda kam später bei mir. Das kam dann erst während meiner Ballettausbildung am Theater. Da hatte ich dann enge Hosen an und habe dann Tanz. Warum lachen Sie jetzt? Ich denke mir das jetzt nicht aus, aber ich habe Ballett gelernt am Theater und da hatte ich dann diese, war geil, Stulpung.
Du
so
weißt, was jetzt kommt?
Ja, nein, was kommt? Mach mal was, nein, ich mache nichts mehr.
Ich kann den Spagat nicht mehr. Aber du kannst einfach einmal so hinstellen. So.
Könnte ich, aber das macht man nicht. Es war ausgedacht, Mann. Nächste Frage.
Als er noch jünger war.
Das wird hier aufgezeichnet.
Als er noch jünger war, haben wir mal eine Show zusammen gemacht. Ich glaube, es war in Unterschleißheim.
Ja.
Da hast du eine Pirouette gedreht.
Ja, und die dreht sich heute noch. Cheers. Nächste Frage, wir haben zu tun. Komm.
Ja.
Das ist eine schöne Geschichte. In Bayreuth war ich auch Franken, oder? Bayreuth ist Franken?
Oberfranken,
ja. War ich mal in Bayreuth. Ja, ist eine Geschichte, könnte ich erzählen. Mach weiter Fragen.
Du kannst dich doch nicht in so eine Show, die jetzt hier live weltweit übertragen wird, reinsetzen und sagen, ich war mal in Bayreuth.
Ich war mal in Bayreuth. Hey, das reicht. Das reicht. Du hast ja Tom Hanks gesagt, ich war in Bayreuth. Ja. Dann sagen die, wow.
Ja, aber wenn du jetzt gesagt hättest, ich hab mal in Bayreuth gesungen, Wagner.
Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Tenor gekannt, der da gesungen hat. Da bin ich da hingefahren, weil ich den treffen wollte. Und als ich da ankam, geht die relativ früh schon los, die ganze Chose. Und war mittags dann da und dann sagt er, oh Hans, es tut mir leid, ich kann die Karten besorgen, es tut mir leid, alles geht nicht. Sag ich, ja, dann halt nicht. Dann warte ich auf die, wie lange dauert die Geschichte? Und sagt, ja, wir fangen um 5 an zu singen und hören um 11 auf. Denk mal, das stimmt, Wagner. Und dann habe ich mich in die Wirtschaft eingesetzt, wo es da war, wo wir das Hotel, das Zimmer gehabt haben. Und da war eine sehr nette Kellnerin und die hat mir den ein oder anderen Boxbeutel da serviert. So, dann war der halt fertig. Das ist ein kleines Fläschle, so, oder? Boxbeutel. Und der war lecker. Und dann meinte sie noch einen, so, ja, du, ich habe Zeit, ich sitze, es ist 4:15. Und dann saß ich da und habe mich mit Leuten unterhalten und dann meinte man, ja, es ist 5:30, dann nehme ich noch einen. Und dann war das ein lauschiger Abend und dann habe ich schon gemerkt, die Sonne war ein bisschen, ging dann unter, wurde ein bisschen dunkel. Dann wurde mir ein bisschen langweilig und dann fährt ein Taxi vor Und dann stand drauf, oben ohne Bar. Und dann dachte ich mir, jetzt gucke ich mal nach, was in der oben ohne Bar los ist da in Bayreuth. Und hatte schon den ein oder anderen Boxbeutel da intus und dachte mir, es wird jetzt ein Riesenspaß, da hinzufahren. Dann steige ich ins Taxi ein, hab den angehalten. Und dann steige ich hinten ein und sagte, wo geht's hin? Und sage ich, hier, da fahren wir hin. Und er, was, seid ihr in die oben ohne Bar? Schaut ihm an und sagt, im Ernst? Und sage ich, ja, wieso? Und dann fährt er los, fährt 100 Meter um die Ecke. Und dann waren wir da. Tippitoppi, mein Freund.
Und dann warst du nachmittags oder am frühen Abend um halb
es war, 10? Es war früher Abend.
Also es war ohne Bar in der oben Bayreuth, genau. Während Wagner gegeben wurde.
Ich habe sie vom Hügel singen hören. Und dann stand ich vor der oben ohne Bar. Oben ohne Bar. Dann war das so ein Gebäude. Und dann dachte ich mir, ich bin gut aufgelegt, das ist ja alles wunderbar. Ich habe ja Zeit.
Natürlich.
Mal gucken, was da drin stattfindet. Und dann war gähnende Leere, da war nichts natürlich. Ne? Unten im Erdgeschoss war nichts. Bar war leer, da war niemand. Leer. Tumbleweed. Also niemand. Treppe, und dann bin ich da rauf, da lagen dann die Belegschaft, lag da in Joggingklamotten, die Damen, lagen da auf dieser Couch rum, alle hatten so einen Jogger an und da war ein Dartautomat und dann kam eine Frau aus der hinten an der Bar, auch im Jogger und meinte, oh, früh, dann sag ich, ja. Und dann hat sie mir erklärt, dass in der oben ohne Bar erst nach Vorstellungsende richtig Betrieb ist, weil das Orchester und die Leute, die da arbeiten, offensichtlich da gerne Bier trinken. Ich möchte jetzt auch niemand sagen, dass da jemand, um Gottes Willen, wenn jetzt jemand kennt, der beim Bayreuth arbeitet, dann habe ich das nie gesagt. Also ich weiß nicht, wer in die oben ohne Bar geht. Auf alle Fälle hat die gesagt, die kommen alle erst später. Dann habe ich gesagt, na ja gut, aber dann stand da hier Jack Daniels 5 Mark damals noch. Dann würde ich gern so einen trinken. Dann kannst du Dart spielen? Sage ich, ja klar. Dann hat er mich im Dart fertig gemacht. Weil die natürlich jeden Abend spielt. Und dann habe ich gefragt, warum das hier oben ohne Bar heißt. Und sagt sie, ja, sie weiß eigentlich auch nicht. Spielen wir nochmal, hat sie mir nochmal was abgenommen. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt langsam, muss ich jetzt langsam wieder zurück. Und dann bin ich runter und dann waren unten waren schon ein paar Leutchen da. Und die waren alle adrett angezogen, die Bediensteten, die Angestellten, die Damen und auch Herren. Und habe dann noch ein Kaltgetränk zu mir genommen. Und dann jetzt habe ich noch eine Frage. Warum heißt es denn oben ohne Bar? Dann sagt sie, ehrlich? Und sage, ja, macht sie. So, dann sagt sie, reicht das? Und sage ich, absolut. Habe bezahlt und bin gegangen. Saß dann 2 Stunden später wieder drüben. Und dann meinte sie, oh, magst du noch einen Boxbeutel? Und sage ich, ja, logisch. Und dann habe ich da meine Zeit in Bayreuth verbracht. War herrlich.
Hast du nur geträumt, die Geschichte?
Ich glaube auch, ja. So war's. So was. Haben wir noch eine Frage?
Nee. Wieso hast du das jetzt erzählt?
Weil du gesagt hast, ich soll es erzählen.
Weil du gesagt hast, ich war in Bayreuth.
Weil es mir eingefallen ist wegen irgendwas, was du gesagt hast. Merkst du was? Pass auf. Drei Demente gehen zum Arzt. Dann sagt der Arzt zum Ersten, machen wir einen kleinen Demenztest. Dann sagt der Erste, was ist 3x3? Zum Ersten sagt der, Montag. Und okay, sagt zum Zweiten, was ist 3x3? Dann sagt der, 156, dann sagt er, zum Dritten, was ist 3x3? Dann sagt er, 9. Dann sagt er, wie kommen Sie jetzt darauf? Dann sagt er, ich habe von Montag 156 abgezogen.
So. Ja, was ist? Das ist schon scharf. Also eher so ein vorsichtiger Applaus.
Ich fand den recht,
ist so ein, darf man da drüber lachen?
Ja.
Ein Demenzwitz?
Man darf drüber lachen. Natürlich darf man drüber lachen. Weil die Pointe ist, Gefinkel ist gewitzt. Dieser Mann wird nicht diminuiert. Es ist ein positiver Witz. Es ist ein Empowerment für die Auseinandersetzung von Demenz. An dieser Stelle ein kleiner Buchtipp, meine Damen und Herren. Arno König, der alte König im Exil. Ein tolles Buch zum Thema Demenz. Und schon sind wir wieder in der Diskussion.
Hast du einen Glücksbringer, Hans? Steht hier. Glückssocken oder so. Ihr habt heute grüne Socken an.
Stimmt. Ja. Also zu meinen Schuhen passen sie, aber gut. Ich habe keinen Glücksbringer.
Hast du ein Tattoo?
Nein, ich bin kein Tattoo-Typ. Stehen ganz vor am Pissoir, sagt gar nicht zu Mama, hast du ein Tattoo? Sagt er, ja, Frau Lille. Sagt er, wo hast du das? Sagt er, da schau her. Und sagt er, darf ich mal schauen? Sagt er, ja, schau her. Und sagt er, was hast du das? Und sagt er, da steht Rumba Lotte, was hast du denn das? Und sagt er, jetzt hast du Rumba Lotte, aber wenn ich gut drauf bin, ist er ausgefallen, da steht Ruhm und Ehre der baltischen Flotte.
Der Mann, dem nicht nur die Frauen vertrauen, Herr Dr. Siegel. Hast du Tipps, Hans, für einen Urlaub beim Bergdoktor in Elmau? Was muss man unbedingt gesehen, gemacht haben?
Es gibt wunderbare Alpaka-Touren. Du kannst 2 Alpakas mieten. Es ist kein Schmäh, da kann man Alpakas mieten und dann geht man mit den Alpakas wandern. Und Alpakas haben die Eigenschaft, dass sie ihren Vibe auf die Menschen übertragen und dann bist du extrem gechillt. Man kann super essen, unten gibt es ein tolles Restaurant mit Blick auf den Kaiser, den besten Kaiserschmarrn, und du findest immer und überall etwas.
Weißt du, was man super machen kann? Aus Helikoptern springen.
Ja.
Das geht auch gut. Was ist Ihr Lieblingsessen, Herr Siegel?
Tatsächlich, glaube ich, Wiener Schnitzel. Aber auch vegan. Wir haben beim Catering, beim Bergdoktor, da haben wir auch 2 Veggie Days. Da gibt es vegetarisch. Und am Anfang die Beleuchter.
Bei euch durfte das eingeführt werden, gell?
Ja, haben sie gegeben. 2 Tage sogar. Ja. Und am Anfang haben die Beleuchter, die Männer, wahnsinnig rebelliert und gesagt: Ja, das kann nicht sein, wir brauchen ja und so. Und dann haben sie gemerkt, dass man richtig gut kochen kann. Und wenn man mir einen panierten Kaffeeol hinlegt, dann schmeckt mir das genauso. Ich büte mir dann ein, ich bin ja dann Schauspieler. Und dann denkt man: Ah, das ist jetzt ein super Wiener Schnitzel. Also, ich bin Österreicher, hauptsächlich paniert. Also, völlig wurscht. Weißt, Hauptsache auszerbrochen. So.
Als du klein warst, in der Steiermark, yep. Was gab es denn da so zu essen?
Meine Großmutter hat sehr wahnsinnig gesund. Einmal die Woche gab es Fleisch. Es war ein sehr gesundes, ausgewogenes Essen damals, tatsächlich.
Stimmt das eigentlich, dass du von der Schule geflogen bist?
Nein. We never did that.
Von der Uni?
Nein. Also die Englischprofessorin hat zu mir gesagt, dass ich bin in der Englisch-Vorlesung gesessen und dann mit 16 mit Kommilitoninnen. Und ich war der einzige Typ auf der Anglistik und die haben alle, links haben die alle Farben der Welt gehabt und Leuchtstift und alles so, damit sie sich das also alles, ne, einzeln, grün, blau, gelb, so. Und die haben einen Bleistift und einen Kugelschreiber gehabt und hab das eher grafisch gemacht mit Ringel und so, weißt du, mir sowas. Und dann kam die Professorin, die Frau Spöttl, und hat gesagt: was machst du da? Und sag ich: Ja, ich mach das halt so. Und dann sagt sie: Hans, mit lässig sein geht auf der Uni gar nichts. Und dann habe ich gewusst, dass für mich das nicht wirklich gut ist. Also ich bin nicht von der Uni geflogen, aber ich war da
falsch. Aber das war jetzt nicht so deine Mentorin?
Nein, es war meine Englischprofessorin.
Ja, ja. Also hätte ja sein können, dass sie auf dich steht.
Nein.
Warst du denn damals, ich versuche mir das immer vorzustellen, ich kenne dich ja nur so als blendend aussehend, weltweit erfolgreich. Warst du schon immer so ein Womanizer oder,
ja,
oder hat sich das ergeben?
Ja. Doch, nee, das muss man sagen. Ich habe da sehr früh angefangen, Kindergarten, das war sehr früh. Ich habe tatsächlich den Josef gespielt im Krippenspiel und die Maria war so scharf auf mich, die wollte mich immer küssen. Und die Klassiker, lange blonde Haare, ein Auge abgeklebt. Und das andere war so dick, die Brille. Und das so also ganz süß, die Roswitha hieß, die ganz wunderbare, wunderbare Kollegin quasi. Und die kam immer und wollte immer den da machen. Und ich bin immer weggelaufen und gesagt: Das war ganz furchtbar, war das. Ganz furchtbar. Und dann gab es diesen Banteltanz, gab es da so, das ist ein Volkstanz, ein Banteltanz. Kennst du das Banteltanzen? Kennst du das?
Nee.
Schau. Ein Holzblock wird aufgestellt und auf diesem Holzposten sind viele Bänder, bunte Bänder. An den Enden dieser Bänder sind kleine Kinder aufgereiht, die dann so laufen, dass am Ende werden die Bänder immer kürzer und dann ist ein schön geflochtenes Band um dieses Ding. Und da stand ich drin mit kurzer Lederhose und kariertem Hemd und einer schönen rosaroten Krawatte. Und es war der Wahnsinn. Süß, so süß. Und ich wollte nie süß sein.
Ja, aber süß sind ja immer die, mit denen die Mädels dann später gerne sich austauschen, verbal austauschen, ihnen ihr Herz ausschütten.
Richtig.
Und dann mit den anderen knutschen gehen.
So war das. Und da war ich da, ich habe dann Gitarre gelernt und dann war ich der Gitarre gespielt hat. Ich hatte die Hände an der Gitarre, die anderen Jungs die Hände an den Mädels. Und ich war dann der, mit dem man darüber gesprochen hat, wie es dann läuft oder nicht läuft.
Also, so, und deswegen bist du Schauspieler geworden?
Nein. Warum deswegen?
Wegen der Aufmerksamkeit und ich zeig's euch und irgendwann mal werdet ihr sehen, kommen die alle zu mir?
Nein. Nein, es war ein Sachzwang. Ich habe einen Job gebraucht und ich musste etwas tun und es hat mich dahin geführt. Und ich habe meinen Beruf ergriffen, damit ich meine Wohnung bezahlen kann. Tatsächlich.
Ich lese nur vor.
Ja.
Wird der Fallschirmsprung von euch beiden gefilmt?
Der wird gefilmt, selbstverständlich wird der aufgesendet. Dann hat der Freddy hat eine Kamera hier oben. Den kriegst du auf DVD und dann wird man sehen, wie du... Das Bindegewebe hält nichts mehr. Und dann wirst du schreien, es wird toll.
Wie authentisch kann, beziehungsweise wie viel Schauspieler muss Hans Siegel für die Rolle des Bergdoktors sein? Also ich glaube, die Frage zählt ja dahin, wie ähnlich bist du dem Martin Gruber?
Ich spiele mich im Prinzip selber, meinst du so, die Frage?
Ich meine es nicht.
Wer hat die Frage denn gestellt? Wir sprechen uns nachher. Natürlich fällt es einem im Laufe der Zeit dann leichter. Und am Anfang, wenn eine Figur, eine Rolle neu ist, braucht man natürlich andere Vorgänge und Prozesse, dass man sich dieser Figur nähert. Wenn ich dich langweile, sagst du, ich halte die Antwort kurz. Und dann, je länger das macht, dann geht es umso schneller. Und nach 17 Jahren denkt man dann irgendwie nicht mehr drüber nach.
Also du kannst ihn anknipsen.
Ja.
Signature-Geste?
Das Signature-Move ist Sonnenbrille abnehmen, aus dem Auto aussteigen, Sonnenbrille abnehmen und vorne ins Auto legen.
Wie viele Frauen gab es bereits im Leben des Bergdoktors?
Ich glaube, es waren 9 oder so, kann das sein? 8? Es ging los mit der Susanne Dreiseitel, dann kam die Frau aus New York dazu, danach kam die Rechtsanwältin, dann kam die Tierärztin, dann kam die Versicherungsangestellte, dann kam die Anne, dann kam die Franziska, 7 und jetzt quasi neu 8. Ich meine, hey, 8 in über 17 Jahre, hey, puh. Bisschen wenig, finde ich.
Woher weißt du eigentlich, was du fragen sollst? Achso, geht an mich. Ich habe eine fantastische Redaktion, die mir ein Fact, wenn es eine ernst gemeinte Frage ist, ein Factsheet liefert, 5 Seiten, mit sämtlichen detaillierten Informationen, biografischen Details über den jeweiligen Gast. Und daraus mache ich mir dann so ein Konzept, überlege mir Fragen und dann gehe ich in die Sendung oder auf die Bühne und schmeiße alles wieder weg. Weil, kein Schmäh, in so einem Gespräch geht es worum?
Spaß, Austausch, Nähe, Empathie.
Zuhören.
Beim Schauspielen auch.
Du nie tust.
Beim Schauspielen auch, da geht es auch nur ums Zuhören.
Ja. Und dann reagieren,
im besten Fall.
Was ist noch wichtig?
Was, bei mir oder bei dir?
Beim Gespräch.
Beim Gespräch?
Auf Augenhöhe, weißt du, nicht so dieses Oberlehrerhafte. So.
Ja, furchtbar. Ah, furchtbar.
Kennst du Leute, die so sind?
Ja, hasse ich. Geht mir auf den
alles besser wissen.
Ja, also. Wahnsinn, du.
Und immer so eine Botschaft, so eine Message.
Furchtbar. Und so ins Wortfaller. Und so sich ausbreiten und so Geschichtenerzähler.
Sich selber wichtig
nehmen. Ja, die auf der Bühne sich so groß machen und so.
Und die glauben, sie könnten so eine Late-Night-Show moderieren.
Ah,
oder
so. Zum Kotzen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, schreibt Leute. Wenn ihr eine Schlagershow moderiert, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sage ich, bin kein Schuster.
Ich stelle mir gerade vor, was aus dir geworden wäre, wenn du tatsächlich in die Pharmaziebranche eingestiegen wärst.
Ein Top-Verkäufer. Ich wäre leading.
Was hättest du verkauft?
Alles. Nächste Frage.
Gibt es tatsächlich eine, die dir noch nie gestellt wurde? Also rund um diesen Bergdoktor-Wahnsinn?
Woher soll ich es wissen? Herr Otto, sehr interessant, diese philosophische Angehensweise. Ich, wenn ich sie wüsste, könnte ich es nicht sagen.
Weil ich so viele Glückwünsche noch kriege.
Ja, schön gerannt.
Was Wichtiges dabei.
Ich kann eine Geschichte vorlesen, du kannst mal ein bisschen SMS machen, WhatsAppen.
Sollen wir machen?
Kannst du gerne machen, ich lese eine Geschichte vor. Ich habe eine Geschichte für euch mitgebracht, da geht's. Es ist eine sehr symbolische Geschichte.
Und gratuliert gerade Kathleen Stützle.
Ah, das ist super, schreibt zurück, liebe Grüße, vielen Dank. Soll ich ein Selfie machen mit dir? Weißt du, für die Katrin, machen wir schnell ein Selfie. Und dann lese ich die Geschichte vor, weil die ist nämlich schön. Die habe ich extra mitgenommen, damit ihr was mit nach Hause nehmt, was Sinnvolles noch heute. Mach weiter mit den Fragen. Ich lese das dann zum Schluss vor.
Kennst du Taylor Swift?
Persönlich.
Und wenn ja, was ist dein Lieblingslied?
Die kenne ich überhaupt nicht und das klingt für mich irgendwie wie ein Deo-Stift und ich denke mir, ich bin gespannt. Und ich finde es einfach, ich finde es toll, wenn diese Frau den Trump verhindern würde, weil es liegt in ihrer Macht, glaube ich.
Wann steigt der Bergdoktor auf E-Auto um?
Gute Frage, schön, ja, tolle Frage. Ist immer, wahrscheinlich gar nicht, weil der mocht es noch relativ lang und das immer in der Nachhaltigkeit. Aber es gibt immer mehr Leute, die sich dann auch beschweren, auf Facebook und so, solange der Bergdoktor mit dem alten Diesel oder was er keine ist, und Benziner rumfährt.
Aber der ist ja cool, muss man ja vielleicht für die wenigen sagen, die es nicht wissen. Ja. Der grüne Mercedes,
ja,
100, was, 190, 200, was ist das?
123er. So, und das ist halt, den gibt es jetzt seit Anfang an und der ist auch überall da, wo man ihn gesehen hat. Ist er selber hingefahren und wird auch immer selber bewegt und ist einfach das Auto und was als Kult, ja. Aber der wird schon ein paar Jahre halten. Eine Frage noch, dann möchte ich was vorlesen noch.
Dein Wunschgast.
Mein Wunschgast?
Ja, dein Wunschgast.
Mein Wunschgast, wow.
Du kannst dir jetzt einen wünschen für deine Premiere der Late-Night-Show, die ja demnächst entweder im ZDF, in der ARD
Thorsten
oder
Otto.
Im BR läuft.
Im BR, ja. Ja, Thorsten Otto.
Nein.
Was heißt nein? Nicht. Du kommst nicht. Ja, wir haben einen Wunschgast. Kommt aber nicht zu teuer, die Nase zu weit oben. Mein Gott, oberlehrerhaft.
Gibt es niemanden, jetzt ernsthaft nachgefragt, gibt es niemanden, mit dem du gerne mal ein ausführliches, tiefschürfendes Gespräch führen würdest?
Doch, ich betreibe mit einem Kumpel zusammen, haben wir ein kleines Studio am Ammersee. Und da habe ich eine Talkreihe geplant, da sind wir jetzt gerade am Ausarbeiten. Und tatsächlich habe ich, da kommst du nie drauf, da habe ich mit Marianne Koch Kontakt
Marianne
aufgenommen.
Koch,
Dr. Ja, genau. Marianne Koch. Dr. Marianne Koch Kontakt aufgenommen, weil mich diese Frau seit Jahrzehnten fasziniert. Mittwochvormittag Bayern 2 hören, der Gesundheitsrat ist ja alle zweiten Wochen an.
Und, sie ist inzwischen wie alt, darf
man sagen? Sie ist 92.
92. Und war mal Hollywood-Schauspielerin und hat diese Karriere aufgegeben für ihr Medizinstudium, ist mit 40, glaube ich, dann Ärztin gewesen.
Ja. Genau. Und mit der habe ich Kontakt aufgenommen, wir haben gesprochen, war ein tolles Gespräch gehabt und sie meinte, Herr Siegel, es wäre ganz schön, wenn wir uns unterhalten könnten, weil im Mai kommt mein neues Buch raus. Mit 92.
Krass.
Das ist so in diese Richtung, denke ich, das interessiert mich.
Ich habe gerade überlegt.
Ich habe auch mit Senta Berger gesprochen.
Nein, ich habe habe ich auch schon.
Ja, ich weiß.
Ich habe gerade überlegt, ob man so... Nein, ich habe gerade überlegt, ob man mit 90 oder mit 92, wie Marianne Koch, wie Dr. Marianne Koch, eben deshalb auch so fit ist. Natürlich lebt sie gesund, aber weil sie jetzt noch überlegt, wieder ein Buch zu schreiben.
Ja,
ob das Voraussetzung ist dafür, dass du halbwegs fit bleiben kannst überhaupt.
Ja, klar. So. Und der Rücken. Ich mache keinen Scheiß. Es ist der Rücken. Im Rücken die TCM, die traditionelle chinesische Medizin. Der Rücken ist das A und O, das Um und Auf, das Alpha und Omega des Körpers.
Ich dachte, der Darm.
Der hängt am Rücken. Aber der ist auch gut.
Stimmt
aber
das?
Ja, natürlich. Wir fangen bei den Basics an. Du kniest aber jetzt nicht mehr beim Schuhe binden.
Schau, und jetzt hast du wieder dieses...
Ich weiß. Aber wer hat denn schon mit Senta Berger gesprochen? Sind wir durch?
Wir sind durch und ich warte schon.
Auf was jetzt noch kommt?
Nein, weil du gesagt hast, du möchtest noch was vorlesen.
Ja, ich habe eine Geschichte, die mich bewegt hat und die möchte ich euch noch vorlesen. Ein Mann durchstreifte die kleinen Gassen einer Provinzstadt. Er hatte keine Eile und deshalb verweilte er einen Moment vor jedem Schaufenster, vor jedem Laden, auf jedem Platz. Also meine Eckeburg befand sich plötzlich vor einem bescheidenen Ladenlokal mit weißer Markise. Interessiert wandte er sich dem Schaufenster zu, näherte sich der Fensterscheibe, um durch das dunkle Glas zu blicken. Drinnen sah er nichts als einen Notenständer und darauf eine kleine handgeschriebene Karte, auf der stand Wahrheitsladen. Der Mann war überrascht, er hielt es für einen Fantasienamen, konnte sich aber nicht vorstellen, was man dort verkaufte. Er betrat den Laden, ging auf das Fräulein zu, das sich hinter dem ersten Verkaufstisch befand und fragte, entschuldigen Sie, ist das hier der Wahrheitsladen? Ja, mein Herr, ja, das ist er. Welche Art Wahrheit suchen Sie denn? Die halbe Wahrheit? Die relative Wahrheit? Die statistische Wahrheit? Oder die ganze Wahrheit? Hier wurde also mit der Wahrheit gehandelt. Er hätte sich nie träumen lassen, dass das möglich wäre. Irgendwo hinzugehen und Wahrheit einzukaufen, war wunderbar. Die ganze Wahrheit, antwortete der Mann ohne Zögern. Ich bin all die Lügen und Falschheiten leid, dachte er. Ich habe die Verallgemeinerungen und Rechtfertigungen satt, die Täuschungen und den Betrug. Die reine Wahrheit, bekräftigte er. Sehr wohl, mein Herr, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Das Fräulein führte den Kunden in einen anderen Bereich, verwies ihn an einen Verkäufer mit mürrischer Miene und sagte, dieser Herr wird Sie bedienen. Der Verkäufer trat auf ihn zu und wartete darauf, dass der Kunde seinen Wunsch äußerte. Ich möchte die ganze Wahrheit kaufen. Aha. Verzeihen Sie, mein Herr, aber kennen Sie den Preis? Nein. Wie teuer ist sie? Fragte er gewohnheitsgemäß, obwohl er bereits wusste, dass er jedweden Preis für die ganze Wahrheit zahlen würde. Ja, wenn Sie sie gleich mitnehmen, sagte der Verkäufer, ist der Preis, dass Sie nie wieder in Frieden leben werden. Ein Schauer lief dem Mann über den Rücken. Nie hätte er gedacht, dass der Preis so hoch sein könnte. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, stotterte er. Er machte Kehrt und verließ das Geschäft mit gesenktem Blick. Er war ein bisschen traurig, als ihm bewusst wurde, dass er immer noch nicht bereit war für die absolute Wahrheit. Dass er immer noch ein paar Lügen brauchte, bei denen er sich erholen konnte, ein paar Mythen und Schönfärbereien, in die er sich flüchten konnte. Ein paar Ausreden, um sich nicht mit sich selbst konfrontieren zu müssen. Naja, Vielleicht ein andermal, dachte er.
Dankeschön.
Hans Siegel, meine Damen und Herren.
Finden Sie Ihre Freiheit, Ihre Wahrheit. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, mein lieber Happy Birthday, Bro.
Ihr wart das beste Publikum. Alles Gute und bis bald.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.